Und ich weiß noch, dass ich dann damals meine Agentur angerufen habe. Und ich habe ja auch noch sehr viel gedreht zu der Zeit. Und ich gesagt, also Stand-up mache ich nicht mehr.
Oh Gott. German Funny Bones. Gespräche mit komischen Menschen. Von und mit Tobias Mann. Das ist der zweite Teil des Gesprächs mit Caroline Kebekus. Den ersten Teil gab's letzte Woche. Den sollte man zuerst hören, damit man den Anschluss findet. Jetzt geht's aber los. Zweiter Teil, Caroline Kebekus. Yeah!
Dein erstes Programm hieß?
Pussy Terror.
Das war schon direkt Pussy Terror.
Genau.
Das war, wann war das? 2011?
11.
Und das ging dann aber auch direkt durch die Decke.
Ja, ich habe Premiere direkt im Kölner Gloria gehabt, was ungewöhnlich war für die, als Anfangspunkt. Und mein zweites, die zweite Show war schon Theaterhaus Stuttgart. Und zwar der, nicht der ganz, die haben drei Säle, glaube ich, ne, oder? Du kannst im Foyer, im Kleinen und im Großen, und das war schon, da waren schon 800 Leute oder so.
Ja.
Und das war schon so, oh Gott, wie krass. Und dann erste Tour schon Pier 2, Bremen, 1200 Leute.
Aber das ist ungewöhnlich, muss man auch mal sagen. Ich habe so das Gefühl, und vielleicht bin ich da irgendwie so der alte Mann, der irgendwie sagt, die Jungen sind so. Ich habe das Gefühl, dass viele junge Kollegen glauben, das muss direkt so funktionieren. Mhm. Das war schon außergewöhnlich.
Das war außergewöhnlich, aber man muss sagen, ich habe aber auch sehr lange vorher bestimmt 3 Jahre oder 2 Jahre vorher, war ich ja in Dauerschleife bei Nightwash, Quatsch Comedy Club und bei TV Total.
Was Ochsentour heißt, durch kleine Clubs.
Genau, das
durch,
auch noch. Genau.
Auch miese kleine Läden,
miese.
Wo keiner, kaum jemand da ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wichtig ist.
Ja, total.
Dass man weiß, wie es sein kann, wie schlimm es ist. Und man lernt da auch viel bei.
Ja, absolut.
Also man redet ja immer wieder über diese alten Kriegsgeschichten, die man da so erzählt von früher. Und ich habe tatsächlich ja mal vor 9 Leuten gespielt.
Ja.
In Würzburg, werde ich nie vergessen.
Solo?
Solo.
Oh Gott.
Und das war echt...
Wow.
Ich weiß auch gar nicht, was mich damals hat durchhalten lassen.
Es gibt die eiserne Regel, mehr Leute vor der Bühne als auf der Bühne, dann spielt man. Ja. Das ist die alte Theater. Also ich kenne diese Sachen nur noch von als ich Theater gespielt habe. Da hatten wir auch manchmal, weiß ich nicht, während der WM oder EM haben wir so ein Boulevardstück im Gloria gespielt, wo das so schlecht verkauft war, dass nachher man so runde Tische hingemacht hat, damit es wenigstens so ein bisschen... nach etwas aussah.
Dass man als Gast sagen würde, die Atmosphäre ist schön.
Ja. Und da waren halt nur so Leute, die keinen Bock auf Fußball hatten oder von ihrer Frau gezwungen wurden, mitzugehen. Und ich werde nie vergessen, habe ich mal vorne, hatte ich so einen Monolog, wo meine Figur so ein bisschen durchgedreht ist. Ich hatte nur noch einen Schuh an. Also es war so das Ding von dem Monolog und habe so total einen durchgeknallten Monolog gegeben vorne. Und krieg so mit, wie die so ein paar Jungs in der ersten Reihe oder in den ersten Tischen, sich so Fußballergebnisse weitersagen. Und dann kam ich von, danach war Pause und dann kam ich von der Bühne von meinem Monolog und ich so, ey, Deutschland führt 2-0. Und meine Kollegen so, hä? Woher weißt du das? Ja, die 3 Leute im Publikum, die da waren, die...
Oh Gott. Na gut, und vor allem ein Boulevardstück ist ja auch etwas, was auf Publikumsreaktion ausgelegt ist.
Ja,
das ist ja, das war schlimm. Ich finde immer, es ist immer schlimm, wenn wenig Publikum da ist.
Ja.
Aber wenn du jetzt eine Shakespeare-Bearbeitung oder irgendwas spielst, dann spielst du das und du bist nicht so auf den direkten Kontakt mit dem Publikum angewiesen.
Ja.
Nicht so wie bei Comedy, wenn du Scherz machst und es sind 9 Leute verteilt in einem Saal für 200.
Ja.
Da hast du keine Gruppendynamik und da musst du durch. Also, dass du sozusagen in ein leeres Loch spielst, es kommt nichts an und du weißt, dass...
Dauert
fühlt sich
noch
an wie 90 Minuten, was ich jetzt gerade gemacht habe, aber es sind erst 4.
Mhm.
Und es kommt noch ein bisschen was. Und, aber das schult, das nimmt man irgendwie mit. Auch da lernst du irgendwas bei.
Ja.
Und das muss man sagen, du hast diese Ochsentour gemacht.
Absolut, ja. Die habe ich gemacht. Die habe ich gemacht und dann habe ich aber quasi so lange gewartet, bis es gar nicht mehr anders ging, als dass es dann auch laufen musste, weil ich schon so, das ist ja heute auch nicht mehr so. Also du kannst, wenn du heute 8 Mal bei Nightwash warst, kenne ich trotzdem noch kein Schwein, weil das eben nicht mehr so prominent läuft. Ne? Und Nightwash war ja früher beim WDR, das kannte jeder. Oder Quatsch Comedy Club, wenn du da aufgetreten bist oder bei TV Total.
Ja.
Da war klar, dass dich danach plötzlich jeder kannte.
Ja.
Und da habe ich irgendwie 5 Mal bei TV Total Stand-Ups gemacht, bevor ich ein eigenes Solo hatte wahrscheinlich.
Und das frage ich mich auch, wenn ich mir die heutige Medienlandschaft und Fernsehlandschaft anschaue. Gibt es das noch? Diese Sendungen, in die du reingehst und wo du so den einen Auftritt haben kannst. Nee, also auch so hier,
nicht mehr.
Der Kollege Kristall.
Das war auch TV Total.
Der war bei TV Total, hatte diesen Darf er das Auftritt und danach ging es ja bei ihm durch die Decke.
Ja.
Und ich frage mich, ob er vielleicht einer der Letzten gewesen ist,
ganz sicher,
die das in der Form noch erleben konnten.
Ganz sicher. Glaube ich schon, ja.
Weil du musst ja heute dadurch, dass es so furchtbar viel gibt und auch, dass die Angebote auch über Internet und was auch immer, was es alles gibt. Es gibt Webshows und YouTube-Videos und Fernsehen und es gibt nicht mehr die Sendung, im Moment zumindest nicht.
Ja, aber es gibt natürlich auch mehr Möglichkeiten, sich zu zeigen, ne? Also das gibt's, geht natürlich auch. Aber es ist, glaube ich, ich meine, du musstest damals auch eine gute Nummer haben, wenn du mit einer, wenn du scheiße warst bei TV Total, da hat das auch keinen interessiert, ne?
Mein erster Auftritt, da war ja eine Katastrophe.
War das nicht, haben die dann nicht kurz vorm Auftritt gesagt, mach bitte nur 30 Sekunden oder so?
Nee, es war so ähnlich. Also es war tatsächlich so, sie haben gesagt, ich soll stark kürzen. Und dann habe ich da eine Nummer gespielt, die in meinem Programm sehr gut lief.
Ja.
Habe aber so ein bisschen dabei vernachlässigt bei der Geschichte, dass das Publikum anders ist bei TV Total.
Ja.
Die waren ja sehr jung immer und auch sehr fokussiert auf Stefan Raab.
Mhm.
Und da warst du eher so ein bisschen Störfaktor und musstest dich schon irgendwie wachrütteln.
Und man war sehr weit weg vom Publikum.
Ach Gott, furchtbar. Und du hast immer in dieses, werde ich auch nicht vergessen, du hast immer in dieses Loch gespielt in der Tribüne, in dem die Kamera drin stand. Das heißt also, du hast keinen Kontakt mit dem Publikum gehabt, kommst diese riesige Treppe runter. Also auch erstmal etwas, was dich...
Bei jeder Stufe so, nicht hinfallen, nicht hinfallen, nicht hinfallen, nicht hinfallen. Wie sieht das aus? Wie gehst du?
Das soll ja große Show signalisieren, hat mich aber total eingeschüchtert.
Mhm.
Also, und ich kam dann da runter und hab gespürt auch schon, du machst ja vorher Warm-up.
Ja.
Und beim Warm-up habe ich schon gemerkt, eieiei, das wird heute nicht mein Abend.
Ja.
Und mit dem Gefühl bin ich dann da raus und dann habe ich da meine Nummer ungestört vom Publikum zum Besten gegeben.
Ungestört, nicht unterbrochen worden, toller Auftritt.
Und kam dann da raus. Und hinter der Bühne, weiß ich noch, da saß von Jennifer Rostock, die Sängerin.
Ja.
Die war das, glaube ich, gewesen.
Oh Gott.
Und er musste so durch diesen Raum da durch und es hat keiner was gesagt,
als ich rauskam.
Hat jeder gesehen, was da passiert war. Und ich bin wie ein geprügelter Hund, ich dann in meiner Garderobe und habe dann gewartet, dass Raab mir nochmal die Hand schüttelt. Das hieß ja, bleib mal da, der will dich noch verabschieden. Und so bin ich nach Hause gefahren und das war ganz schlimm. Und dann war es natürlich so, dass sie mich hinterher, sie hatten diesen Auftritt, der dauerte irgendwie dann im Studio, ich glaube 5, haben sie zusammengeschnitten auf 1,50.
Hallo, mein Name ist Tobias Mann,
ja,
dankeschön.
Und, und dann haben mich dann Leute angesprochen, da geht's ja weiter, das bleibt. Geht ja da nicht auf, die Schmach.
Ja.
Du kommst dann nach Hause und dann spricht dich beim Bäcker jemand an.
Warum haben sie es nur so kurz gemacht?
Sag mal, sie waren doch dabei beim Raab. Also,
so
weißt du, so.
Das Schlimme ist ja auch an unserem Beruf, da hat ja auch jeder eine Meinung zu.
Ja, natürlich.
Ne? Dass dann auch jeder, das war nicht lustig.
Ja,
aha, okay, ja, du fandst es vielleicht nicht. Ich fand es schon lustig. Es ist schon lustig. Im Gesetz der Comedy ist es schon lustig, was ich gemacht habe. Aber da hat ja jeder, weißt du, ich würde ja, wenn du Herzchirurg bist, da kommt ja kein Normalo zu dir und sagst, naja, wie sie die 3-7er Naht gemacht haben,
das habe ich schon besser gesehen.
Ja, da hast du so eine Ehrfurcht, da weiß auch jeder so, boah, ey, ich habe einfach mal nichts zu sagen auf diesem Gebiet. Aber bei uns darf ja jeder mitreden, was ja auch richtig ist, weil davon leben wir ja, die Leute kaufen Karten und natürlich dürfen die ihre Meinung haben und so, aber es ist schon manchmal ein bisschen doof.
Ja,
es wäre schon cooler, wenn man sagen könnte, doch, das ist lustig. Und jetzt Ende der Diskussion.
Ich glaube, also man soll da nicht zu viel jammern. Das gehört natürlich dazu, dass du dich auch der Kritik stellst. Nur man darf halt einzig vergessen, du wirst halt überall drauf angesprochen.
Mm.
Also das wird dir ja genauso gehen, dass du irgendwie, wenn du irgendwo bist, man meint dann auch irgendwie was loswerden zu müssen. Und das ist ja auch okay, aber du bist halt so, du wirst halt manchmal in so Situationen erwischt, in denen du da nicht drauf vorbereitet bist. Stehst am Eisladen an oder was oder beim Bäcker und so. Und
da sagen die, boah, das war ja scheiße bei TV Total.
Ja, also.
Was ist denn mit den Leuten? Das würde ich ja niemals mich trauen zu sagen.
Das war tatsächlich so. Also und dann de facto muss ich ja sagen, das war auch scheiße. Also so wie es dann im Fernsehen gesendet worden ist, war es einfach totale Kacke.
Kann man nicht sagen, das war ich nicht?
Ja, hätte ich machen müssen.
Das war mein
Cousin. Ich habe da mein Double hingeschickt. Ich mache ja nicht mehr selber. Mein Stand-in war das.
Ja.
Mein Zwillingsbruder, mein Verschollener. Das führt mich auch jetzt direkt tatsächlich zu einem Teil des Gesprächs, das ich immer wieder anbringe.
Ja.
Bombing.
Was bitte?
Bombing. So sagt ja, sagt man im amerikanischen Stand-up. Wenn es ganz mies läuft.
Oh, ey, wenn
ich
man
hab gebombt. Ich hab gebombt. Nee, wenn der Auftritt kacke war.
Der ganze Auftritt.
Der ganze Auftritt. Und deswegen meine Frage an dich.
Ja.
Der schlimmste Auftritt, was war die absolut mieseste Bühnenerfahrung für dich?
Ich erinnere mich an eine Rutsche Quatschclubs.
Ja.
Wo nichts funktioniert hat. Und ich weiß nicht, bis heute nicht warum. Ganz safe Nummer gespielt, die überall funktioniert hat.
Man muss es kurz erklären. Rutsche Quatschclubs heißt, du hast im Quatsch Comedy Club über mehrere Tage.
Genau, Donnerstag, das war doch früher Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag.
Genau.
Und Sonntag
zwei
Rutsche
Shows. Noch. Genau. War es Sonntag oder Samstag? Ich dachte Samstag zwei Shows.
Samstag zwei Shows.
Genau.
Und Sonntag eine frühere Show.
Genau.
Es hat nichts funktioniert. Gar nichts. Gar nichts. Ich weiß noch, Ilka hat moderiert, Cindy aus Marzahn.
Ja.
David Werker war dabei. Ich weiß nicht mehr, wer da sonst noch auf. Aber es hat nichts funktioniert. Die Kollegen waren ganz mitleidig und haben in den Pausen versucht, mir Tipps zu geben und an meinen Nummern so, ja, vielleicht. Und damals habe ich ja noch diese, ich komme aus dem Ghetto-Geschichte gemacht. Und dann fing das so an, dass die Kollegen gesagt haben, ey, vielleicht, das glaubt man dir nicht so richtig, wenn du da rauskommst.
Oh,
und ich war dann so, nee, Moment mal, nein. Also, ich weiß auch noch, dass ich so war, nee, ich habe jetzt keinen Bock, über meine Inhalte zu sprechen, weil das funktioniert eigentlich. Ich weiß nicht, was da los. Also es war wirklich, ich kann mir es heute nur so erklären, dass der erste Auftritt, manchmal gibt es ja auch so Publikumssituationen, die einfach komisch sind. Du kommst raus und sofort stimmt irgendwie die Chemie nicht.
Ja.
Wegen irgendwas,
du
wegen
merkst,
der Ankündigung.
Du merkst schon beim ersten Applaus.
Genau.
Dem Rauskommen-Applaus.
Ja, ja. Wie kommst du raus? Was
ja.
ist dein erster Satz?
Ja.
Ist das irgendwie was Blödes? Habe ich was anders gemacht als sonst? Habe ich irgendwie meine erste Pointe so gebastelt, dass irgendwas gefehlt hat? Ein Satz. Manchmal ist ja so ein ganz minimales Haltungsding und schon funktioniert die Sache nicht. Und dann, glaube ich, war ich dann so verunsichert für die nächsten Tage, dass ich irgendwie versucht habe, was anders zu machen. Und dann war alles schrecklich. Und ich weiß noch, dass ich dann damals meine Agentur angerufen habe. Und ich habe ja auch noch sehr viel gedreht zu der Zeit. Und ich gesagt, also Stand-up mache ich nicht mehr.
Oh Gott. Warst du so weit, dass du gesagt hast, dass...
Mache ich nicht mehr. Ja, ich meine, du kennst das Gefühl, du stehst da 5 Tage hintereinander, nichts funktioniert.
Ja.
Diese Stille, dieses ab und zu vereinzelte Husten.
War es wirklich so? Oder war es vielleicht in deiner Wahrnehmung auch schlimmer, als es eigentlich gewesen
ist? Nee, es war schon auch, vielleicht war es nicht ganz so schlimm, wie ich dachte, aber es war schon so, dass ich mit den Kollegen drüber gesprochen habe und dann ist ja schon scheiße.
Ja.
Das ist ja schon scheiße.
Das ist ja auch oftmals so, dass man auf der Bühne Dinge als schlimmer empfindet.
Mhm.
Also so geht es zumindest mir auch.
Ja, ja, ja.
Als sie tatsächlich sind. Es ist dann immer, gerade wenn ich mich mit meiner Frau hinterher dann unterhalte und sage, Mensch, was war da? Und wo sie sagt, nee, so schlimm, wie du das jetzt empfindest, war es gar nicht. Dass man sich dann auch an so einzelnen Fehlern aufhält.
Ach, und wie einem dann so heiß wird, ne?
Ja.
Also dieses spontane Schwitzen, was man fängt dann an so zu schwitzen und gleichzeitig hat man aber im Mund keine Flüssigkeit mehr. Und was ich jetzt aber nicht zu Scheißauftritten zähle, sind diese Gala-Auftritte, ne? Also dieses, ein Rasierapparathersteller feiert 20-jähriges Jubiläum und hat sich einen Komiker eingeladen, der zwischen zwei Gängen oder während einem Gang oder während Umbau, ich habe auch mal während Umbauten, ganz schlimm, Lanxess Arena, Jugend- oder Tag der Ausbildungs-, Tag der Azubis vom DGB oder sowas.
Mhm.
Da hab ich einen Stand-up-Auftritt gemacht, während hinter mir eine Band aufgebaut hat.
Nein.
Das heißt, ich hatte nur einen begrenzten Rahmen, wo ich stehen konnte. Und da wir das dann irgendwie erhöhen wollten, haben wir mich auf eine Kiste gestellt. Und so habe ich vor der vollen Lanxess Arena gespielt. Blöd war, diese DGB-Azubis hatten alle so große Schaumstofffinger gekriegt zum Winken und so. Und irgendjemand hat dann angefangen zu versuchen, mich damit abzutreffen. Zu bewerfen, doch. Und das waren die schlimmsten. Ich musste 20 Minuten machen. Ich musste 20 Minuten spielen. Und die Sarah, meine damalige Tourbegleiterin, die stand im Orchestergraben und hat, ich habe mit der so Zeichen ausgemacht, nach 10 Minuten ziehst du deine Jacke aus, dann weiß ich muss nur noch 10.
Mhm.
Und wenn du dann die Jacke wieder anziehst oder so ähnlich, dann weiß ich, es ist, ich habe die Zeit abgespielt. Es war so schrecklich. Es war so furchtbar. Die Leute haben versucht, mich zu treffen mit Schaumstoff. Heißt,
also, ich stell mir das, und war voll die Langsess?
Voll, ja.
Das heißt, du standst da, hinter dir die Band und vorne die Schmeißer von diesen Dingen und dann sollst du noch irgendwie einen lustigen Stand-Up abliefern.
Ja, und alle haben eigentlich auf Seed oder wer das war gewartet. Und alles auch, und das war auch so eine halbe Pflichtveranstaltung, glaube ich, für die Leute. Also, so.
Also es ist immer schlecht, wenn dein Publikum nicht da sein möchte. Aber lass mich noch mal kurz auf den Quatsch Comedy Club zurückkommen. Wie bist du denn danach damit umgegangen?
Man ist dann schon so regelmäßig in so ein paar Sinnkrisen gefallen.
War das, bevor du dein erstes Soloprogramm gespielt hattest?
Ja.
Das war der Weg dorthin.
Mhm. Ja.
Das heißt, das war irgendwie auch ganz entscheidendes, einschneidendes Ding, weil das hätte ja auch anders ausgehen können. Wenn es dich jetzt so aus der Bahn geworfen hätte, dass du wirklich gesagt hast, nee, mach ich nicht mehr, dann hätten wir heute keine Bühnenshow.
Ja. Also ich habe dann relativ schnell wieder einen guten Auftritt gehabt. Aber ich musste, ich glaube, ich brauchte auch erstmal für mich so ein bisschen diese Zeit. Ich habe dann auch ein paar komische Nummern gehabt. Also man muss ja auch aus diesem, mache ich jetzt was, damit die Leute möglichst alle sich wahnsinnig weghauen? Oder erzähle ich jetzt ein bisschen was, wo ich vielleicht auch das Gefühl habe, ich möchte jetzt hier irgendwas wirklich besprechen, mal kurz, was mich beschäftigt. So, das ist ja ein Unterschied, ne? Also ob du jetzt die ganze Zeit Peniswitze machst, damit die Leute sich kaputt lachen, oder eben du denkst, okay, irgendwie, okay, die kaufen sich jetzt Karten für mich, sitzen da 90 Minuten, was will ich da überhaupt? Und erst als ich so für mich gerafft habe, was ich da machen will und was ich so erzählen will, wurde ich auch ein bisschen safer mit diesen Bombing-Momenten, weil auch dann, wenn Nummern nicht funktioniert haben oder die Leute still waren, war ich aber so, ja, aber das wollte ich so erzählen. Mhm. Dann hat das halt jetzt nicht funktioniert, so. Aber ich bin auf dem richtigen Weg irgendwie. Da war das dann auch anders.
Wie arbeitest du, wenn du eine Nummer bastelst? Gibt es so eine Initialzündung, dass du sagst, dieses Thema will ich machen? Oder gibt es eine Pointe, wo du dir denkst, das geht in eine Richtung, wo ich was mitmachen könnte?
Also ich habe selten eine Pointe schon. Also ich habe selten so, dass ich sage, ah, das ist ja ein lustiger Wortwitz oder sowas. Bei mir sind es eher dann so Situationen. Und oft ist dann auch so, man erzählt irgendwie, ich weiß noch, ich habe im aktuellen Programm ja so eine Nummer über das Sugaring, Intim-Waxing. Und als ich da war und dann Freunden davon erzählt habe, habe ich schon gemerkt, ach, das ist eine Nummer. Das, also, ne, da weiß man schon, ah ja. Und dann gibt es so Themen, die einen einfach die mich einfach interessieren. Jetzt war das auch fürs letzte Programm so, warum es so eine krasse Konkurrenz immer unter Frauen gibt. Also warum ist man so bitchy untereinander? Und das sind dann Themen, wo ich dann ganz viel drüber lese und recherchiere und woher kommt das und so. Und dann entstehen da andere Nummern.
Weil ich durfte ja deine Bühnenshow sehen in der Langsess Arena.
Wir waren ja da.
Und was ich total bemerkenswert fand, das habe ich dir auch hinterher gesagt und das meine ich auch total ernst. Du hast super Unterhaltung geliefert, aber immer eine Message gehabt. Mhm. Und das fand ich total bemerkenswert. Dass du da raus bist und man gespürt hat, du willst hier nicht einfach jetzt nur gute Stimmung und Hurra, sondern da war immer was dabei und ich fand das super.
Ah, cool.
Weil ich bin nach wie vor der Meinung, dass du, wenn du heute Menschen erreichen möchtest, es über den Humor am besten schaffst.
Mhm. Ja.
Weil du einfach das Lachen und ausgelassene Stimmung öffnet die Leute, das Gefühl habe ich. Und dann kannst du dann auch mal was transportieren und wenn sie nur mit einem neuen Gedanken rausgehen, ist ja schon viel gewonnen, finde ich.
Ja, das stimmt.
Und das habe ich bei dir an ganz vielen Stellen gedacht, ja, sie hat das jetzt erzählt und hinterher hast du verstanden, warum du es erzählt hast. Es gab einen Grund, einen Anlass dazu.
Ja. Ah, das ist aber schön, da hat das ja funktioniert.
Ja, aber das deckt sich ja mit dem, wie du arbeitest. Also wenn du einfach ein Thema hast und wir machen das ja bei Mansiba auch so. Wir gucken, was liegt jetzt gerade an, was brennt uns auf der Seele, was wollen wir erzählen. Und das ist ja auch, wenn man mir jetzt ganz Pathetisches formuliert, der Kern von Stand-Up-Comedy. Einfach die eigene Betroffenheit auf der Bühne zum Thema machen. Mhm. Und das sind die besten Momente dann. Wenn du jemanden teilhaben lässt an deiner Gefühlswelt und dann im besten Fall das Ganze noch irgendwie humorvoll verpackt ist. Ja.
Ja, genau. Also das macht mir aber dann auch am meisten Spaß. Also man hat ja als Künstler, finde ich, auch immer so einen ständigen Motor. Der läuft ja ständig. Ja. Ne? Also ich gehe ja nicht von der Bühne und sage, das war meine beste Show ever. Gib mir eine Zigarre. Mhm. Ich bin die Geilste. Sondern ich komme jedes Mal von der Bühne und denke, das war schon gut, aber eigentlich wäre geiler, wenn es da an der Stelle noch so gewesen wäre und so. Mhm. Ne? Also man ist ja ständig irgendwie in diesem Rad drin. Und
belastet dich das manchmal?
Ja, natürlich.
Ja?
Ja, klar, manchmal denke ich, oh Gott, wie habe ich das denn formuliert? Das ist ja furchtbar und so. Also ich habe immer in meinem Tourkoffer so eine, wie hier so ein Notizbuch, aber in so groß, ne, wo ich immer schreibe. Also das so jede Nummer in Kurzform nochmal anders, nochmal umgedreht. Ich überlege mir nicht jeden Satz, aber immer so ein Gefühl, was sich so durchziehen soll. Also wie so eine Welle, ne? Wo geht es, soll es hingehen? Und da bin ich eigentlich immer noch am Umstellen und rausschmeißen. Und
also du variierst auch deine Show, du gehst nicht auf die Bühne und bringst jeden Abend das Gleiche.
Ach, das gibt's auch schon, ne? Mhm. Es gibt ja auch, also, ne, vor allen Dingen, es gibt ja so eine Standardversion vom Programm, die man durchziehen kann, wenn man, weiß ich nicht, gerade Liebeskummer im Hintergrund hat oder die Oma ist
lieb, wenn man sterben, funktionieren
wenn
muss.
Wenn man funktionieren muss, so eine Funktionsnummer. Mhm. Und dann gibt's aber eigentlich auch immer, na gut, also es gibt ja manche Nummern, da weißt du, das ist die bestmögliche Art, die zu spielen. Geht nicht besser.
Nein, Timing. Kannst
du dich selber ein bisschen spannend zu machen, kannst es dann mal mit anderen Stimmen versuchen oder so. Aber du weißt ja im Grunde, das ist, so funktioniert die am besten und so spiele ich die. Aber dann gibt es ja auch Nummern, wo man sagt, aktuell ist ja gerade das und das. Jetzt hat ja Jens Spahn das und das gesagt. Gerade, jetzt kann ich ja nicht mehr das und also. Aber ich bin ja nie so wie bei deinem Programm so politisch wahnsinnig aktuell. Ne? Also ich bin ja immer eher so in so einem Zeitgeistgefühl. Muss ich ja nie so viel variieren. Das ist ja bei dir ganz anders.
Wenngleich ich deine Show als sehr politisch empfunden habe.
Ja, aber also, nicht ich bin ja nicht Tages-, Wochen-, ja, Monatsaktuell.
Ja.
Es ist eher so allgemein besetzte Themen. Ne? Also alle diese ganzen feministischen Themen, die bei mir vorkommen, das sind ja so MeToo-Diskussionen, die sich ganz lange ziehen. Da ist ja nie so, gerade ist die SPD so und so drauf.
Aber das ist natürlich auch, wenn du ständig durch die Welt läufst, aber das wird dir ja auch so gehen. Man ist ja ständig auf Empfang. Mhm. Und ständig fragst du dich ja, kann ich das thematisieren? Mhm. Wie könnte ich es thematisieren? Ja. Und da fällt das Abschalten schwer. Also das ist etwas, was mich zunehmend auch gerade so in den Zeiten, wo ja ständig irgendwas ist, wo 1000 Sachen, über die man sich aufregen müsste und könnte, sind, empfinde ich es als sehr belastend, weil ja auch du auf der Bühne noch darüber sprichst. Mhm. Also kannst du innerlich die Tür zumachen auch mal und irgendwie sagen, so jetzt Schluss. Ich habe jetzt hier meinen Wohlfühlbereich, wo ich mich mit nichts beschäftige.
Ja, nur mit Stricken.
Stricken, ja. Ja.
Wirklich. Ich kann nichts, also was ich mache beim Stricken ist Podcast hören.
Ja.
Weil du kannst ja nicht was gucken.
Ja.
Also, naja, manchmal gucke ich was, aber kennst du es, wie man Netflix-Serien guckt, indem man sie nicht guckt, sondern halb hört nur.
Genau.
Aber da muss ich mich ja wahnsinnig konzentrieren und mein Kopf wird leer derweil. Und was auch gut ist, ist so Instagram-Abstinenz. Hilft wahnsinnig, um den Kopf zu fokussieren. Weil ich auch so in so ganz krassen Phasen, wo ich viel auf Tour bin, noch ein halb neues Programm, dann eine Fernsehsendung, hier 1000 Sachen zwischendurch, mit der Band vielleicht noch 2-3 Mal proben, neue Songs entwickeln, neue Sachen schreiben und dann auch noch ständig durch so Short News abgelenkt am Handy, wo man, und irgendwann habe ich so festgestellt, krass, ich sehe, irgendwer postet irgendeinen Artikel und ich klicke da drauf und fange an, den zu lesen und merke so nach 3 Absätzen, goodbye. Also ich bin schon raus, ich bin schon weg. Mhm. Und dann lese ich es nicht zu Ende und denke aber, wäre schon schön gewesen, wenn ich gewusst hätte, was da drin gestanden hätte. Aber totale Probleme gab, mich zu fokussieren, irgendwas zu Ende zu lesen. Und dann habe ich auch, wenn ich ein neues Programm schreibe oder Nummern schreibe, dann habe ich Instagram-Abstinenz, dann gucke ich mir nichts an, auch von Kollegen oder so. Ich kriege sowieso super selten Sachen mit, die Kollegen machen, weil ich dann immer Angst hätte, ich nehme davon irgendwas in den Hinterkopf mit. Aber da muss ich mich immer total abschalten. Und auch erstmal, finde ich, muss man ja wieder neue Sachen erleben, dass man über was sprechen kann.
Ja.
Weil ich kann nicht ein Programm spielen, dann aufhören und Neues schreiben und wieder, also da brauche ich...
Ja, aber jetzt bist du ja auch teilweise in diesen Endlosschleifen drin, also zwischen Tour und TV und Tour und TV. du hast schon recht. Du musst dir einfach irgendwie Momente schaffen, wo du,
auch mal
wo
was
du lebst.
Ja, und normale Sachen erleben. Weil am Anfang hat man dann wahnsinnig viele lustige Ideen über, kennst du, wenn man so Backstage ist und wenn die Heizung ausgefallen ist? Oder da bist du wieder da im Hotel. Voll ätzend, wenn im Hotel, in dem Fünf-Sterne-Hotel, wo du immer abhängst. Ja. Kennst du, wenn dann das
oder
und das.
Oder die Bahngeschichten, die ganzen Bahngeschichten genau, kommen
wo niemand was mit anfangen kann.
Ja, ja, ja.
Ne? Oder ich habe mal tatsächlich von einem Kollegen eine Nummer gesehen, wo der sich wahnsinnig aufgeregt hat über den Check-in beim Flughafen und so. Und du hast so in der ganzen Nummer plötzlich gemerkt, darüber regst du dich auf, dass dein Reisen so ätzend ist, wo du fliegst von da nach da und das ist ja, also man da muss auch irgendwie tatsächlich, die Basis darf man nicht verlieren. Ne? Ja. Also man muss auch mal mit Menschen abhängen, die normale Dinge machen und die vor allen Dingen einen selbst auch als normalen Teil einer Gemeinschaft sehen. Und da habe ich ja totales Glück, dass ich ja noch mein ganzer Freundeskreis, den kenne ich ja, seit ich auch in der Grundschule war. Also die kommen natürlich auch alle zu meiner Show und sagen, ach cool, ich habe dich da und da gesehen. Aber das nächste Thema ist schon, ey, wie geht's eigentlich deinem Vater? Ich habe gesehen, euer Vorgarten, da haben sie die Wurzel rausgeholt.
Da, wo du die Karolin bist
eigentlich, halt. Ja, genau. Ja. Hast du eigentlich noch die Hilti von deinem Vater oder kann ich mir die mal und so? Oder bringst du morgen Nudelsalat mit, wenn wir den Geburtstag von dem Blabla-Kind feiern? So, dann ist man ja auch wieder ganz schnell auf dem Boden der Tatsachen.
Naja, und du willst ja auch letzten Endes deinem Publikum etwas erzählen, was sie nachvollziehen können. So, jetzt ist, du hast es vorhin ja selber gesagt, in deinem Programm, du viele feministische Themen und auch immer eine Message dabei. Mhm. Und da wirst du ja wahrscheinlich nicht nur positives Feedback bekommen.
Ja.
Also, ich kenne es ja auch, wenn man sich positioniert, hast du ja heute erstmal direkt jede Menge Leute am Hacken, die sich darüber beklagen.
Ja, ja.
Wie gehst du mit Hatern um?
Gar nicht.
Gar nicht?
Gar nicht. Also ich lese das auch nicht mehr durch. Ich kriege ab und zu Screenshots von Freunden geschickt. Oh mein Gott, was geht denn da ab bei dir? Wo ich denke, danke, ich will das nicht lesen. Mhm. Also das musst du mir jetzt auch nicht noch schicken. Weil das nicht... Ich sehe keinen Sinn da drin, mir das durchzulesen. Wenn irgendwie mein Publikum Sachen scheiße findet, die ich mache, dann merke ich das sowieso. Also ich merke ja, ob eine Nummer funktioniert oder nicht.
Ja.
Und diesen rechten Hass, das kenne ich ja nun schon sogar noch aus Zeiten, wo man gar kein Facebook hatte, sondern so Homepages und ein Gästebuch. Kannst du dich daran noch
erinnern? Ja, na klar.
Ja, das ist bei mir regelmäßig abgestürzt und musste man neu machen und löschen.
Ich habe das schon ganz früh bei mir, das Gästebuch, eliminiert, weil es mir nicht gut getan hat. Damals, gerade so in diesen Anfangstagen, also auch, wo du so hier halbwegs das irgendwie lief und so und dann kriegst du noch irgendwie hinterher, du Arsch und so. Und das Dumme ist ja, dass man dann aber mit Social Media dann wieder angefangen hat, wo man ja auch noch so direkt erreichbar ist. Also,
aber liest du dir das durch? Warum?
Ja, wahrscheinlich sollte man es lassen.
Ich mach das gar nicht. Ja. Also überhaupt nicht.
Ich habe ja immer noch so ein bisschen die Hoffnung, wenn du mit jemandem in Diskussionen trittst.
Ja, aber da hast doch keine Zeit Du kannst doch nicht. Aber ich finde, wenn du eine Nummer machst, also klar, das ist ja auch eine Art und Weise, wie man es machen kann.
Ja. Ne?
Dunja macht das ja auch, Hayali, dass die wirklich jeden da anschreibt und so. Das ist ja auch, ich habe großen Respekt davor, wie die das macht.
Ja.
Aber das ist halt eine Entscheidung, ne?
Ja, vor allem ist es ja fast nochmal ein Beruf. Ein
natürlich,
eigener. Also das geht gar nicht. Ich habe mir jetzt zur Regel gemacht, wenn jemand sich Mühe gibt bei seinem Anschiss, den er mir da geben möchte, wenn ich so sehe, da steht irgendwie zumindest eine Idee dahinter, dann schreibe ich dem noch einmal. Ja? Mhm. Also,
aber dazu musst du ja alles lesen. Wie das denn?
Vieles ist ja einfach nur du Arsch, du linksgrün versiffte Drecksack.
Ja.
Das sind noch die harmloseren. Also es kommen schlimmere Formulierungen.
Ja, aber das zieht einen doch total runter. Du Hurensohn
und was man alles halt so kriegt. Und das ist, das muss man tatsächlich sich über die Schulter werfen. Aber
ich bin halt immer schlecht gefickt.
Das wollte ich gerade sagen. Wir haben nochmal diese Nummer zusammen gemacht, wo wir das Lied über rechte Frauen gesungen haben bei Mann Sieber. Und was da hinterher dann kam, es war immer... auf der sexuellen Ebene. Ich frage, was geht in den Köpfen los von diesen zumeist Männern, immer auf der Schiene argumentieren zu müssen?
Ja, weil es nimmt mir halt meine eigene Sexualität ab. Ne? Also das ist ja immer dieses, du bist halt nur frigide und deswegen sagst du das, was ja halt nicht stimmt. Ne? Also ich war auch an dem Tag wahnsinnig gut gebumst schon. Ich bin da sehr gebumst hingekommen. Glaube ich.
Und das ist wirklich bemerkenswert, wo auch ein ganz klarer Unterschied zu sehen ist, wenn ich kritisiert werde, ist es ja selten, dass mir dann einer entgegenruft, du schlecht gefickter linksgrün.
Du linksgrün, was ist da schlecht gewummt?
Das ist ja nicht der Fall. Oder dass jemand mich dann irgendwie, du hässlich, gut, hässlich, das kriegt man schon ab und zu mal. Aber dass diese Äußerlichkeiten, dass das so massiv war dann an der Stelle, das fand ich schon irgendwie krass.
Ja, ich habe ja auch, ich habe eine Nummer darüber gemacht hier, wo auch ich körperlich beschimpft wurde, mehr oder weniger, weil sich so eine Diskussion entsponnen hat unter irgendeinem Beitrag darüber, dass meine Oberarme so wackeln.
Was du in deinem Programm jetzt
auch thematisiert hast. Genau. Aber das habe ich auch nur mitbekommen, weil eine Kollegin mir das erzählt hat. Krass, die reden da nur darüber, wie deine Arme wackeln. Das war auch wieder so von so einer Frau. Das ist so krass, wie die darüber reden. Wie so denn?
Ich will nichts damit sagen.
Und ich so, echt? Ja, klar, weiß ich auch schon, dass die... Klar weiß ich, dass die... Ja, aber ich finde, wenn man sich das... Also, ich mache eine Nummer, weiß ich nicht. Ganz viel kam ja bei dem, wo ich dieses Du-wie-blöd-du-bist-Video gemacht habe.
Ja.
Dann machst du diese Nummer und dann kommt da dieser ganze Hass. Und wozu soll ich mir das denn durchlesen? Ich hätte die Nummer genauso gemacht. Es gibt nichts zu erklären. Die Nummer steht für sich. Warum soll ich mir jetzt eine Diskussion geben mit irgendjemandem? Ich finde das ja ehrenwert, wenn man das macht. Es gibt ja auch Vereine, sowas wie Ich bin hier, heißen sie.
Und genau, ganz
nette, tolle Leute, die einen wahnsinnig guten Job machen und so. Aber
man muss es erklären, die gehen in diese Foren rein, in diese Kommentarspalten. Und wenn dort irgendwelche Shitstorms laufen, versuchen die Diskussion auf eine sachliche Ebene zurückzuholen. Also sie versuchen zu argumentieren. Anhand von Fakten, weg von diesen Beleidigungen zu kommen und sowas. Das ist deren Job, deren Aufgabe letztlich, der sie sich da angenommen haben.
Ja.
Ja, tolle Sache. Ja.
Ja.
Du hast da aber recht, es ist so unproduktiv letzten Endes.
Es macht gar keinen Sinn. Also entweder du machst daraus eine lustige Nummer, aber man muss ja auch mal überlegen, wer ist denn das? Also ich finde ja, es ist eine Sache, einen Scheiße zu finden, das kann man ja auch machen. Mhm. Dann gehe ich da nicht hin, gucke mir den nicht an, kaufe mir keine Karte, gehe nicht in sein Programm. Mhm. Aber es ist doch irgendwie nochmal ein anderer Schritt, zu sagen, so, und jetzt gehe ich ins Internet und jetzt schreibe ich mal dem Tobias Mann, wie scheiße ich seine Nummer fand.
Ja.
Ich find, allein das ist doch schon so, mein Bruder hat mal eine geile Nummer darüber gemacht, wie so, wenn Leute irgendwo ihre Meinung abgeben können, ne, da hatte der, dass irgendwie eine Abstimmung war beim Kölner Express, ob der Kölner Trainer entlassen werden soll. Mhm. Ne? So und so viel Prozent haben gesagt nein, so und so viel Prozent haben gesagt ja und 10% haben gesagt, ist mir egal. Das heißt, die haben angerufen und haben gesagt, ist mir egal. Das ist so eine lustige Nummer, ne?
So musste man drauf, dass du hier am Küchentisch sitzt, das liest und du denkst,
das ist mir egal.
Da rufe ich jetzt mal an. Ja, so egal ist es mir, dass ich da, denen muss ich das mal sagen.
Ja. Ja, ist eine Nummer von meinem Bruder David Kebekus. Kann man sich in voller Länge sicher irgendwo angucken.
Können wir an dieser Stelle auch mal jetzt hier pushen? David, auch auf Tour, sehr erfolgreich auch.
Ja, der hat jetzt, Gloria war voll, Savoy in Düsseldorf war voll. Richtig
also
gut.
Die Familie startet durch, demnächst Duo-Programm deiner Eltern auch geplant, möglicherweise. Oh, wäre das nichts, die beiden auf der Bühne zusammen?
Naja, es gibt ja leider dieses Persönlichkeitsrecht, was ich für meine Eltern gerne noch bewahren würde. Aber ich bin manchmal kurz davor, die auch irgendwo mal ins Rampenlicht zu ziehen, weil ich mir schwebt sowas vor, so erstmal so philosophisch tiefgreifende Beziehungsprobleme mit meinem Vater zu besprechen, fände ich wahnsinnig lustig. Mhm. Und irgendwie fände ich es geil, meine Mutter mal ein Fußballspiel kommentieren zu lassen.
Ja?
Ne, ohne irgendwen dabei. Sie guckt ein Fußballspiel und muss dann irgendwie sagen, was da passiert gerade. Ich glaube, es wäre sehr lustig. Aber ich weiß, dass wenn man einmal das macht, seine Eltern so präsentiert, dann sind die öffentliche Personen. Und wenn es denen dann irgendwann mal schlechter geht oder wie auch immer, dann dürfen die zu Hause fotografiert werden und so. Und das will ich eigentlich nicht.
Ja, du hast vollkommen recht. Kommen wir mal wieder in den theoretischeren Teil dieses Gesprächs. Ich habe immer so einen Part, wo ich so mit den Gästen darüber spreche, was sie so besonders beeindruckt in der ganzen... ich habe was vergessen. Um Gottes Willen. Killing. Also Bombing ist, wenn was schiefläuft, Killing ist, das sagen die amerikanischen Stand-Up-Comedians, wenn es richtig geil läuft. Ich habe gekillt. Ja.
Ja.
Was ist so ein Auftritt, wo du sagst, da war ich total stolz mal. Da war ich mal mega zufrieden. Da sage ich hinterher, das war gut. Das war echt ein besonderes
Erlebnis. Das kommt regelmäßig.
Ja?
Das habe ich schon regelmäßig auf Tour, muss ich sagen. Ja. Dass ich denke, mein Gott, jetzt haben die Leute wirklich gekotzt vor Lachen. Mhm. Jetzt habe ich denen keine Möglichkeit gegeben, Luft zu holen. Die sind jetzt richtig, das war richtig geil.
Und also schon. Und ich glaube, wenn du, das sind auch so Abende, wo dich das Publikum dann auch noch beflügelt, oder?
Total, ja, natürlich. Wenn es so ein bisschen reserviert ist, dann ist man auch alleine mit dem ganzen Shit.
Ja.
Ja, da, klar, du brauchst das Publikum. Also, wenn da nichts kommt, dann ist es schwierig, sich unabhängig zu machen. Aber,
ich frage mich in so Momenten halt immer, wenn du da stehst, wo ist der Anfang, wo es nach oben beziehungsweise nach unten geht. Also bin ich das Problem? Habe ich irgendwie falsch angefangen und deswegen sind wir nicht miteinander warm geworden? Mhm. Oder ist die Publikumskonstellation, das sind aber so ewige Fragen und du wirst nie eine Antwort finden. Mhm. Das ist auch so was, womit du dich besser nicht beschäftigst, sonst drehst du durch, wenn du so die Abende analysierst.
Also ich habe dann, wie gesagt, mein großes Notizbuch.
Ja.
Und da schreibe ich dann rein, heute, oder manchmal habe ich Sachen vergessen. Mhm. Das fällt aber dann nur Leuten auf, die lange das nicht gesehen haben. Und dann oder ich habe lange nicht gespielt und jetzt war mein Bruder letztens dabei, hat Support gemacht und meinte, hö, machst du das gar nicht mehr mit dem Dings? Und ich so, ach, fuck!
Ja. Und schlimm war, wenn man Pointen vergisst, ist
ja natürlich.
Ja, 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 klar.
Ganze Hinleitung und dann so
einfach
nicht erzählt und sich hinterher gefragt, komisch, da lachen die Leute sonst. Ja. Ach so, ich hab den Witz gar nicht aufgelöst. Oh Gott.
Und jetzt kommen wir aber an die Stelle. Ich rede immer über diese Sachen, die Gäste, wo die sagen, das hat mich beeindruckt. Das ist etwas aus der Humorgeschichte, was ich über viele Jahre einfach auch mich geprägt hat, was mich mitgenommen hat, was ich ganz bemerkenswert finde, was mich beeindruckt hat. Was ist das bei dir?
Also als Kind, wie gesagt, Gabi Köster. Ne? Ja. Also ich könnte dir auch 10 Nummern aus der Stunksitzung vorspielen, die ich wahnsinnig lustig fand.
Hast du dir dann auch das auch öfter angeschaut? Hast
ja, ja, wir haben das aufgenommen immer auf VHS. Da durften wir noch nicht physisch anwesend sein, weil wir zu jung waren in der Sitzung. Und dann haben wir das immer aufgenommen und uns angeguckt. Samstagnacht früher fand ich total großartig. Darf ich sie mal an die Beke titten und so? Das habe ich kaputt gelacht.
Da werde ich aber bächtig müse.
Ja, ja, genau.
Aber bächtig müse.
Ja, war fantastisch, konnte mal alles auswendig. Wochenshow, Pastewka als Briscoe Schneider.
Hallo, liebe Liebenden.
Genau. Anke als Ricky-Dings.
Rickys Popsofa.
Ja, eine meiner geilsten Momente war ich live im Publikum beim Comedy-Preis, wo Horst Schlemmer und Ricky aufeinander getroffen sind. Ja. Anke als Ricky und ne, das war wahnsinnig lustig. Helge Schneider-Auftritte, die wahnsinnig absurd lustig waren. Und dann, ich habe so wenig Filme, die ich gut fand. Ich bin nicht so ein Komikfilm-Ding, aber The Producers finde ich immer noch wahnsinnig lustig. Oder es gibt auch ganz viele Saturday Night Live-Sketche, die ich wahnsinnig lustig fand. Ich weiß noch, wo nach den Anschlägen vom 11. September Flüssigkeiten verboten waren. Mhm. Und da haben die so ein wie heißt es nochmal, diese Sicherheits... Gesellschaft, Homeland Security.
Ja, Homeland Security.
Da kommt so ein Mitarbeiter in so einen Flughafen und macht so eine Schulung jetzt, dass die Sicherheitsleute vom Flughafen wissen, was ist Flüssigkeit, was ist nicht Flüssigkeit. Und alle Flughafenmitarbeiter sind so völlige Idioten. Und der Typ sagte, let's name some liquids. Und dann, water? Yes, water is a liquid. Toothpaste? No, this. Und dann sagt er, das darf, muss halt einzeln verpackt werden und so weiter, bla bla. Und dann meldet sich irgendwer und sagt so, but what if the terrorist meet in the plane and put all the liquids together? Und es ist so Pause. Und dann sagt er dem, let's name some liquids again. Das ist so lustig. Ah, da habe ich mich Jahre drüber totgelacht. Viele Sachen. Alte Misfits-Sketche.
Ja.
Oh, wo Gerburg Jahnke und ich vergesse immer den Namen der anderen Kollegin, wie die so menopausenmäßig einen Sketch hatten, da waren auf der Bühne zwei Toiletten und die waren so auf und die haben so gespielt, wie die auf dem Klo sitzen.
Ja.
Und das war voll der, was, die sitzen da auf dem Klo und reden über Binden und so.
Ja.
Da gibt es auch sehr lustige Sachen.
Und es war ja aber damals auch noch so, da gab es ja noch jetzt nicht so das Internet, wo du einfach so auf YouTube gegangen bist und hast dir das alles angeguckt, sondern wenn du jetzt von Stunksitzung sprichst oder so, man hat dann wirklich, oder auch hier Samstagnacht, da hat man sich noch getroffen, hat das gemeinsam geguckt sogar und hat das dann alles rezitieren können. Mhm. Wir haben das aufgenommen, Neues vom Sport. konnte ich komplette Nummern auswendig. Ja, ein Ergebnis vom Rechnen, 7.
Ja.
Und so diese weiß ich heute noch. Aber es gibt dieses Phänomen ja immer noch. Also, dass es so diese einzelnen Videos gibt, die jeder gesehen hat.
Ja, ja.
Beispielsweise hier bei Joko und Klaas waren das, glaube ich, wo sie den eingeschleust haben beim Fernsehpreis, den falschen.
Ach so, den Ryan Gosling.
Ryan Gosling.
Oh, da kriege ich aber so ein Fremdschämen, dass ich mir das nicht zu Ende angucken konnte.
Oh, das ist.
Ich finde das alles, das fand ich alles so. Oh, ich kann sowas nicht.
Ja, das meine ich so mit diesen prägenden Dingen. Oder auch was, wo du vorhin gesagt hast, Otto höre ich immer. Also alle so in unserer Generation haben so eine Geschichte mit Otto.
Wo die Organe sich streiten.
Ja, genau.
Schnauze, Milz, sonst fliegst du raus.
Ja, ja, genau. Und direkt hat jeder irgendwie sowas, an das er sich dann direkt erinnert. Und ich glaube, dass das dann aber auch so den Zugang zum Humor, dass der ist geprägt durch das, was man da, womit man eine gute Zeit hatte.
Legendär finde ich aber übrigens auch deinen Faustrap immer noch. Ne?
Und vielen Dank. Vielen Dank. Auch eine Nummer, die ich bis heute gerne spiele.
Ja.
Geht's dir auch so, dass du Nummern hast, die kannst du immer spielen, hast du immer Bock drauf? Und dass du so andere Nummern hast, an denen verlierst du dann so
das stimmt.
Die Zeit so
ein bisschen? Ja, natürlich, natürlich.
Ja. Und das sind so für mich die Goldstücke im Programm, an denen ich selber Spaß habe, die ich immer wieder gern spiele.
Ja, ich mache sehr gerne, mag ich diesen Teil, wo ich erzähle, wie wahnsinnig gut gebumst ich bin und dass ich trotzdem feministische Dinge sagen kann auf der Bühne und trotzdem zeitgleich zu Hause einen Schwanz in den Mund nehme. Ich liebe das, wenn ich auch dann so, ich habe ganz oft auch mal so wirklich ganz alte Leute im Publikum, wenn du siehst, wie die sich wegschmeißen, ne? Das ist so lustig.
Ja, und wahrscheinlich hast du so ein Wechselbad der Gefühle, dass du da unten dann beobachtest. Ja, ein paar denken sich, hat die das eben, hat die das wirklich?
Was?
Die hat Schwanz gesagt.
Ja.
Ich habe noch jetzt zu Ende des Podcasts eine Schnellrunde.
Oh ja.
Ja.
Sag.
Und zwar bin ich großer Fan von Inside the Actors Studio. Ich weiß nicht, ob du das kennst. John Lipton heißt der Mann.
Nee, heißt er nicht. Heißt James Lipton.
Der in einer Schauspielschule Schauspieler, die es geschafft haben, befragt vor Schauspielschülern.
Ach so, doch, natürlich, ja. Mhm.
Und das ist jetzt eine lange Hinleitung für das, was jetzt kommt. Das hat eigentlich damit nichts zu tun, aber er hat einen Fragebogen eines französischen Talkshow-Hosts, der heißt Bernard Pivot, der etwas über die Persönlichkeit des Befragten aussagen soll. Oh. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich das mit dir mache.
Okay.
Und bin mal gespannt, wie das jetzt funktioniert.
Okay.
Und habe diese Fragen jetzt mal für dich vorbereitet und du sollst möglichst spontan aus dem Bauch heraus antworten.
Sehr gern. Ja.
Was ist dein Lieblingswort?
Fitschikokel.
Was ist dein Hasswort?
Lespe.
Was macht dich kreativ, politisch, spirituell oder emotional an?
Das kann sehr viel sein.
Was turnt dich ab?
So energiefressende Menschen, so negative Leute.
Was für ein Geräusch liebst du? Kuckucksuhren?
Nee. Ich finde so, wenn so eine Katze schnurrt, das ist schön. Das ist ein schönes Geräusch.
Was für ein Geräusch hast du?
Der Zahnarztbohrer, ekelhaft.
Was ist dein Lieblingsschimpfwort?
Hurensohn.
Welchen anderen Beruf als den eigenen würdest du gerne ausüben?
Ich glaube, ich wäre gerne einfach. Manchmal finde ich es geil, einfach so Sachen abzuheften und zu ordnen. So Sachen abheften, abstempeln, so.
Okay.
So eine Bürotante wäre ich.
Welchen Beruf würdest du nicht ausüben wollen?
Herzchirurg.
Jetzt stellen wir uns mal den Himmel vor, der Himmel existiert.
Ja.
Was möchtest du Gott zu dir sagen hören, wenn du am Himmelstor ankommst?
Gut gemacht.
Und jetzt eine Frage, die ich hinzufüge, die ist im Fragebogen nicht dabei, aber ich füge sie hinzu.
Ja.
Worüber hast du zuletzt gelacht?
Jetzt eben, über deinen Staubsauger am Rücken.
Und zum Abschluss, was ist dein Lieblingswitz, deine Lieblingspointe?
Mein Lieblingswitz ist, wie das Eisbärbaby zur Eisbärmama sagt, sind wir wirklich richtige Eisbären? Und sagt die Mama, ja, warum? Ja, und der Papa und du, seid ihr richtige, richtige, echte Eisbären? Und Oma und Opa Eisbär, waren die auch richtige Eisbären? Ja, natürlich, wir sind alles richtige Eisbären. Warum denn? Weil mir ist so kalt.
Vielen Dank.
Irgendwie ganz schön.
Sehr. Ja. Vielen, vielen lieben Dank, Caroline Kebekus.
Danke dir, Tommy.
Das war der zweite und letzte Teil des Gesprächs mit Caroline Kebekus. Nächste Woche neuer Gast, neuer Podcast, neue Funny Bones. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache: auf meinem YouTube-Channel Tobias Manntube findet ihr ein Video, das heißt Fuck You Corona, haben wir für die Mansieber-Sendung gemacht und ist echt schön geworden. Schaut euch das mal an. Und noch eine kleine Bitte: wenn ihr diesen Podcast mögt, dann bewertet den doch gut. Überall, wo man den bewerten kann. iTunes und so. Ich würde mich freuen. Danke. Tschüss.